Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Chefgespräche. Mein Name ist Dr. Daniel Kubica. Ich bin Unternehmer und Steuerberater. Ich lade dich ein in die Chefetage Deutschlands. In jeder Folge spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, von jungen Wachstumsfirmen bis zum etablierten Marktführer. Wir reden über echte Erfolgswege, persönliche Entscheidungen, unternehmerische Verantwortung und die Geschichten hinter dem Wachstum. Chefgespräche ist dein Podcast für Führung, Wachstum und strategischen Weitblick. Ich bin Dr. Daniel Kubica und das sind Chefgespräche. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Daniel Güttinger. Daniel hat 4 Jahre bei den Big Four im Bereich Financial Service gearbeitet. Heute gestaltet er als Geschäftsführer der WIPP die Energiewende aktiv mit. Das Unternehmen investiert in Wind- und Solaranlagen, entwickelt sein Portfolio kontinuierlich weiter und beschäftigt sich zudem mit Speichertechnologien, Ladeinfrastruktur und neuen Formen der Stromvermarktung. Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, danke, kann ich dein Gast sein heute.
Fangen wir mal bei dir ganz vorne an. Wie bist du denn in die jetzige Branche gerutscht und wie war vorher dein beruflicher Werdegang?
Ja, vielleicht zuerst, wie kam ich in die Branche der erneuerbaren Energien? Wie oft im Leben ist das einem kleinen Zufall geschuldet? Ich war viele Jahre in der Wirtschaftsprüfung und habe dann durch einen privaten Kontakt, also besser gesagt durch meine Freundin, die Dienstleister für unseren Gesellschafter war, für dessen Investmentplattform, den Kontakt zu unserem Gesellschafter Matthias Willenbacher, von dem auch der Name in der WIPP, das W steht für Willenbacher, gefunden. Und so kamen wir ins Gespräch und da wir Interesse hatten, gemeinsam das Beteiligungsgeschäft von seinen Solaren Windparks weiterzuentwickeln und ich da eben mit meiner Erfahrung im Bereich Bankenprüfung und Beratung einen Beitrag leisten konnte, haben wir das zusammen gestartet vor ungefähr 4,5 Jahren und es bereitet mir immer noch viel Freude.
Das hört sich schon mal sehr gut an. Vielleicht erzählst du kurz, du selbst sitzt ja nicht in Deutschland, du sitzt im Ausland.
Ja, also heute sitze ich in Mainz in unserem Büro. Wir haben ja 2 Standorte, einmal in Gerbach, mitten von Rheinland-Pfalz, wo auch die Geburtsstätte der Wind-Onshore-Projekte unseres Gesellschafters ist, aber haben auch in Mainz ein Büro, da bin ich heute. Aber mein Lebensmittelpunkt ist aufgrund meiner Familie nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz, wo aber die Windkraft noch etwas an Pionierarbeit benötigt. Und darum kommt es so zu der Konstellation, dass ich in Deutschland arbeite und in der Schweiz aber privat mein Lebensmittelpunkt liegt.
Wir haben es ja vorhin schon unterhalten, festgestellt, dass dein Akzent gar nicht so schlimm ist. Also wenn man es nicht weiß, hört man es nicht unbedingt zwingend raus.
Ja, das hat auch einen Grund, dass ich geboren und aufgewachsen bin in der Region, wo wir auch mit unseren Wind- und Solarparks tätig sind. Ich bin aufgewachsen in Kaiserslautern. Das ist so im Prinzip das südliche Ende unserer Wind- und Solarparkregion. Wir sind ja überwiegend im Raum Mainz, Rheinhessen, Donnersberg. Und von dem her passt eigentlich mein Deutsch oder mein hochdeutscher Dialekt sehr zu meinem Wirkungsgebiet, was unsere Wind- und Solarparks betrifft. Also so gesagt, ich treffe den Ton bei der Landbevölkerung.
Oder den Akzent. Wo bist du zur Uni gegangen?
Das war in Saarbrücken. Das war auch in Deutschland. Ich habe in Saarbrücken BWL studiert, ganz klassisch noch auf Diplom und habe ein Auslandssemester in Dänemark gemacht. Ich wusste damals noch nicht, dass Dänemark ja dann auch irgendwann mal eine große Rolle bei der Windkraft spielt. Aber so kam ich dann, hat sich der Kreis etwas geschlossen, da ich in der Nähe von dem größten Hersteller von Windrädern Vestas ganz in der Nähe studiert habe.
Nach deinem Studium bist du dann bei einer großen Wirtschaftsprüfung gelandet und hast dann da deine Karriere gemacht und auch ein Berufsexamen abgelegt?
Genau, mein erster richtiger Job nach der Uni war bei KPMG in Luxemburg. Das war dem geschuldet, dass wir vom Lehrstuhl in Saarbrücken gute Kontakte zur KPMG in Luxemburg hatten. Das ist ja nicht weit, das ist ungefähr 100 Kilometer entfernt. Und so kam ich auch in den Bereich der Bankenprüfung. Das war gar nicht meine ursprüngliche Absicht, in die Financial Services Welt einzutauchen. ich bereue es gar nicht. Luxemburg war sehr spannend, international, auch die ganzen großen Finanzinstitute. Bin jetzt aber froh, wieder etwas Handfestes machen zu können und auch nahe bei den Assets zu sein.
Okay. Kannst du mir ein bisschen erklären, was der Kern eures Geschäftsmodells ist?
Die VIPP, ich fange mich mal kurz an, den Namen zu erklären. Also wie habe ich schon erwähnt, das ist der Familienname unseres Gesellschafters, Willenbacher. Und IPP steht für Independent Power Producer. Wir sind im Prinzip das Kraftwerk. Wir erzeugen mit unseren Wind- und Solaranlagen Strom und vermarkten diesen Strom. Und das ist eigentlich unser Hauptgeschäft. Wir kaufen Parks, wir betreiben die sozusagen und wir kümmern uns um die Stromvermarktung und dass eben die Parks reibungslos und wirtschaftlich laufen.
Wie waren denn so eure Anfänge in dem Unternehmen? Jetzt stelle ich mir das so vor, eine Windanlage ist ja ein Rieseninvest. Das baut man sich mal nicht eben so in einen Garten.
Ja, ganz und gar nicht. Und darum ist es auch, glaube ich, wichtig, dass wir die Historie und die Erfahrung rund um unseren Gesellschafter haben. Er hat schon vor über 30 Jahren damit angefangen. Er hat es sich tatsächlich in den Garten gebaut, und zwar in der Nähe seines elterlichen Bauernhofs. Und von dem her war jetzt vielleicht deine Frage, das baut man sich nicht in den Garten. Nein, das ist nicht möglich. Das wäre auch heute wahrscheinlich mit den ganzen Abstandsregelungen auch nicht mehr möglich. Früher waren ja die Kraftanlagen deutlich kleiner. Aber wie du es angesprochen hast, das ist ein langer Prozess von der Due Diligence, technisch, finanziell, bis dann eben zu der Beteiligung, die man dann eben an einem Park eingehen kann.
Wie war denn so die Entwicklung der Windräder? Du hast ja gerade schon gesagt, die sind deutlich größer geworden. Welche Leistung kann so ein Windrad erbringen?
Das hängt sehr vom Standort ab, ob man auch dann Leistung, die Stärke des Generators oder eben auch dann vor allem, was für uns ja relevant ist, dann der Output, die Produktion des Stroms. Und vielleicht nur mal um ein Beispiel zu nennen, im Moment ist ja in aller Munde das sogenannte Repowering. Gerade im Raum Südwestdeutschland, wo wir ja tätig sind, wurden viele Windräder in den 2000er, in den frühen 2000er Jahren gebaut. Und diese gehen jetzt dann ja auf 20, 25 Jahre Betriebsdauer langsam ihrem technischen Ende zu. Und dann erfolgen sogenannte Repowering, sprich der Ersatz von alten Anlagen durch neue. Und da werden die Leistung oder auch die Stromproduktion bis zu vervier- oder verfünffacht. Also es ist eben der technologische Fortschritt im Zusammenspiel mit der Größe der Anlage und auch der höheren Nabenhöhe führt dazu, dass neue Windräder deutlich mehr Strom produzieren.
Okay, wenn ich das jetzt richtig verstehe, heißt das, dass es nutzt nicht, sage ich mal, nur den oberen Teil auszutauschen, sondern ihr müsst dann wirklich komplett neue Parks bauen?
Ja, das ist richtig. Das ist der Fall, weil auch meistens, wenn es da fünf Windräder standen in der Vergangenheit, werden nicht fünf neue gebaut, weil der Abstand größer werden muss aufgrund von der Größe der neuen Windräder. Und wenn dann drei neue Windräder entstehen am gleichen Standort, müssen auch die Fundamente ausgetauscht werden. Da müssen auch die ganze Infrastruktur, die dazugehört, auch alles ausgetauscht werden. Das klingt jetzt nach viel Arbeit und wenig Effizienz, aber so ein Repowering-Projekt ist deutlich einfacher in der Umsetzung, in der Projektierung als ein sogenanntes Greenfield-Projekt. Und darum setzen wir auch bei vielen unserer Projekten auf Repowering.
Okay, ich gehe nochmal ein bisschen zurück in die Anfänge. Jetzt hat man sich damit beschäftigt, man baut so sein erstes Windrad und hat das Projekt auch erfolgreich umgesetzt. Wie skaliert man das?
Der Bau der Windräder, also wenn ein Windrad mal gebaut ist, das kann man es nicht skalieren in dem Sinn, aber natürlich, was man skalieren kann, ist dann der Bau weiterer Windräder, weiterer Parks. Und dafür ist sehr entscheidend die Flächensicherung. Wie kommt man an geeignete Standorte? Wie kann man dann auch die Parks möglicherweise repowern, was ja auch in einem Skalieren ähnlich, ja, gleich kommt? Und das sind eben Dinge, die wichtig sind, gerade wenn man eben in der Region unterwegs ist. Mittlerweile ist ja ganz Deutschland oder ganz Europa überzeugt von der Erzeugung durch Wind, durch Strom. Da gibt es eine große Konkurrenz und darum ist die Flächensicherung ein sehr entscheidendes Element beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und auch für uns eben dann als Investor und Betreiber.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwann auch mal die sinnvollen Flächen einmal durch hat. Wie ist denn da die Lage? Kann man überhaupt noch viele Flächen neu erschließen?
Kann man, muss man aber nicht. Weil ich habe mal gelesen, dass wenn man alle bestehenden Windkraftanlagen repowern würde, dann würde das aufgrund von der vorher angesprochenen Leistungssteigerung dafür ausreichen, die Stromproduktion von Deutschland zu abzudecken.
Okay, das ist ja erstmal eine gute Nachricht, weil man sieht ja immer neue Anlagen irgendwo aus dem Boden gestampft werden und man fragt sich, man möchte ja vielleicht im eigenen Vorhang keine stehen haben, aber es ist eigentlich schon mal eine gute Nachricht, dass man sagt, ich brauche eigentlich gar nicht mehr Fläche, das reicht aus. Wie ist denn so der Mix aus Windenergie, Solarenergie? Was kann man da maximal generieren?
Unser Fokus ist klar auf Windkraft, aber natürlich auch aus wirtschaftlichen und Risikodiversifikationsüberlegungen haben wir auch 43 Photovoltaikanlagen in unserem Portfolio. Auf deine Frage, wie ist der Mix? Wie muss man das am besten auch aus Investorensicht kombinieren? Windkraft und Photovoltaik, die sind komplementär zueinander. Wenn der Wind weht, scheint oft nicht die Sonne, also auch das von den Jahreszeiten. Und von dem her ist es gut, wenn man eine Durchmischung des Portfolios hat. Ich denke, es wird auch in der Stromvermarktung immer mehr und mehr eine Rolle spielen, was für eine Erzeugung man hat, was für eine Ausrichtung bei Photovoltaik man hat. Auch der ganze Zusammenspiel mit Speichertechnologie. Die Erzeugungsprofile werden für uns als Betreibergesellschaften in der Stromvermarktung immer wichtiger.
Also persönlich sehe ich das immer als eine Rieseninvestition, die man da tätigt in die Zukunft. Und wir haben jetzt erstmal ein Elektroauto gekauft. Bisher bin ich mal Verbrenner gefahren. Und dann kommt natürlich auch immer Gedanken, baut man sich mal eine PV-Anlager aufs Dach. Und dann schaut man, es gibt keine Einspeisevergütung mehr oder soll es nicht mehr geben. Dann stellt sich ja schon die Frage, wenn man jetzt eine Anlage über 20, 30 Jahre plant, das ist ein langer Zeitraum. Wie sicher ist das Ganze?
Das ist eine Frage, die stellen wir natürlich auch selbst. Und die bekommen wir auch immer wieder von Mitgesellschaftern gestellt, wie können wir verlässlich planen. Du hast angesprochen, 20 Jahre, 25 Jahre, möglicherweise 30 Jahre, das ist eine lange Zeit. Im Moment haben wir ja vom deutschen Staat das sogenannte Erneuerbare Energiengesetz. Wir haben die Mindestvergütung, die uns zugesichert ist. Und von dem her haben wir wie 20 Jahre eine untere Grenze, wo wir mindestens den Strom abgenommen bekommen. Und das hilft natürlich bei der Planbarkeit, aber auch bei der Finanzierbarkeit der Anlagen enorm.
Okay, das heißt, die Banken hören das dann auch ganz gerne.
Du sprichst es an. Das ist für uns das eines der wichtigsten Kriterien bei der Finanzierung von Windparks, dass wir eben diese verlässliche Garantie der Abnahme des Stroms haben, und das ist auch ein ganz entscheidender Faktor für den weiteren Ausbau, und eben, ich habe angesprochen, dass das auch weiterhin für Investoren attraktiv bleibt.
Also ich finde den Bereich ja super spannend bei PV-Anlagen. Klar, man kann auch gewerbliche PV-Anlagen bauen, die auch wirklich groß sind, aber die meisten haben ja eher eine 10-kW-Anlage oder ähnliches auf dem Dach. Das heißt, man ist dann bei einem Investment 10, vielleicht 20.000 mit Speicher und alles drum dran, wenn es was größer ist. Das kann ja noch jeder selber stemmen. Bei so einem Windrad ist man ja in ganz anderen Sphären unterwegs. Was muss man da für so ein Projekt kalkulieren?
Das hängt sehr vom Standort des Windrades ab, aber auch von der Größe. Natürlich einfach die Erzeugung. Aber jetzt, wenn man mal so bei uns in der Region schaut, eine moderne Windkraftanlage kostet so zwischen 10 und 15 Millionen an Total Investment Cost. Und wenn man das dann noch über eine Bank finanziert, dann ist man irgendwo bei einer Eigenkapitalgröße von 3 bis 4 Millionen pro Windkraftanlage.
Was ja schon mal ordentlich ist, aber das heißt ja, die ganzen privaten, ich sag mal, Häuslebauer mit PV-Anlagen sind eigentlich gar keine Konkurrenz für euch, weil ihr sagt, okay, die produzieren halt Strom, wenn die Sonne scheint, und wir produzieren Strom, wenn Wind weht.
Du sagst es, also Konkurrenz denken wir sowieso nicht. Im Moment, du hast ja angesprochen, das ist ein E-Auto, Wärmepumpe, Elektroauto. Im Moment sind ja die Klimaanlagen in aller Munde aufgrund der Hitzewelle. Der Stromverbrauch wird mittelfristig mit Sicherheit nicht zurückgehen. Von dem her sehen wir uns nicht in der Konkurrenzsituation, sondern freuen uns eigentlich über jede Solar- und Windkraftanlage, die neu entsteht und grünen Strom produziert.
Kannst du abschätzen, wie viel Megawattstunden ihr insgesamt produziert mit euren Anlagen?
Wenn man jetzt auf unser Portfolio schaut, Wind und Solar, schwankt natürlich auch von Jahr zu Jahr, je nachdem, wie windreich das Jahr war. In 2025 haben wir ca. 230 Millionen Kilowattstunden produziert. Vielleicht, um das ein bisschen einzuordnen, das ist ja vielleicht für den einen oder anderen schwer vorstellbar. Das entspricht ungefähr dem durchschnittlichen Haushaltsverbrauch von 90.000 Zwei-Personen-Haushalten.
Oh, das ist ja schon eine ganze Menge an Menschen, die ihr damit versorgt. Das heißt, ihr seid ja auch ein wichtiger Teil der Infrastruktur. Wie viel Umsatz macht ihr denn damit?
Ich habe das mal so in Vorbereitung auf unser Gespräch auch so überschlagen und mal kurz zusammengetragen, weil das ist nicht ganz einfach immer zu berechnen. Und die 50 Windkraftanlagen und 43 PV-Parks machen ungefähr in einem durchschnittlichen Jahr Stromerlöse von 20 Millionen.
Okay, das ist ordentlich. Wie viele Mitarbeiter braucht ihr denn, um die Anlagen zu betreiben?
In der VIPP haben wir 12 Mitarbeiterinnen. Und wenn du jetzt fragst, wie viel brauchen wir, um die Anlagen zu betreiben, davon kümmern sich 5 Kolleginnen um das sogenannte Asset Management, wirklich um die Betreuung der Anlagen. Aber um allen auch gerecht zu werden, das sind nicht nur die 5 Kolleginnen, die sich hier in-house darum kümmern. Wir haben bei jedem Park eine sogenannte Betriebsführung, eine technische und kaufmännische Betriebsführung. Und das sind wirklich die Leute, die vor Ort auch dann die Arbeit machen, wenn dann eine Sicherung mal zum Beispiel rausgeflogen ist. Die fahren dann wieder hin und starten die Anlage neu oder auch sich um die ganze kaufmännische Abrechnung der Anlagen und Parks kümmert. Okay. Also es ist ein Zusammenspiel aus einem Team von erfahrenen Asset Managern, die wir in-house haben und daneben den externen Dienstleistern der kaufmännischen technischen Betriebsführung.
Okay, das heißt, ihr braucht eher ein paar Spezialisten, die echt richtig gutes Know-how haben, richtig guten Job machen, aber ihr braucht einfach nicht die Masse an Leuten.
Genau, das hast du gut beschrieben. Ich würde sagen, so das Daily Business, das federt der Betriebsführer ab, Abrechnungen, kleine Reparaturen, und wenn dann die Fragen zu uns kommen, sind dann mehr auch technische Überlegungen, was können wir machen, um Effizienzsteigerung, Stromvermarktung, Vertragsverhandlungen, das sind die Themen, die bei uns liegen.
Ich finde das super spannend. Ich selbst komme ja aus der Steuerberatung. Wir sind ja sehr, ich sag mal, menschenintensiv, das sozusagen. Also eine Steuerberatung besteht im Prinzip aus Menschen. Das heißt, wir haben so eine Personalkostenquote von 55-60%. Und ich finde es auch mal total spannend zu sehen, wenn es auch Branchen gibt, wo die Personalkosten eigentlich überhaupt keine Rolle spielen im Vergleich zu den Sachinvestitionen, die man tätigt.
Ja, also Personal ist bei uns auch wichtig. Der Mensch macht den Unterschied. Aber du sprichst es an, das Verhältnis, Personalkosten im Vergleich zu jetzt Pachten, der Wartungsvertrag der Anlage ist eine sehr große Position bei uns, aber auch Versicherungen ist bei uns eher auf einem tieferen Niveau wie bei dir in der Steuerberatung.
So spannend. Was habt ihr denn für die Zukunft vor? Wie viele Anlagen wollt ihr noch bauen?
Wir wollen so viele bauen wie möglich. Wir glauben, dass die deutsche Privathaushalte, aber auch vor allem die Industrie, brauchen grünen Strom. Das ist die Energiewende, die wir vorantreiben möchten. Von dem her sehen wir keine Begrenzung in dem Sinn. Was so unser Ziel wäre, dass wir jährlich um 7 bis 10 Anlagen wachsen. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Und da werden wir uns eben auch dann nach Mitinvestoren für den einen oder anderen Park umschauen. Da sind wir schon aktiv dran, auch erfolgreich, dass wir da eben Mitstreiter haben, die mit uns dann auch investieren. Und das ist eigentlich unser generelles Ziel, dass wir kontinuierlich wachsen, damit wir ja mehr und mehr grünen Strom produzieren können.
Das heißt, das ist aber auch eine, ich sag mal, eine langfristige Kapitalbildung, langfristige Kapitalanlage, die ihr habt. Ich kann mir vorstellen, wenn so eine Anlage 20, 30 Jahre läuft, ist die wahrscheinlich nicht in 3 Jahren finanziert.
Nein, die Finanzierung läuft über fast den gesamten EEG-Zeitraum, also die 20 Jahre, die ich vorhin angesprochen habe, das ist heutzutage möglich mit den Banken. Da sind wir auch sehr froh drum, dass das Vertrauen von den Banken in das Businessmodell, die technische Verfügbarkeit von den Anlagen so gegeben ist, dass die sagen, okay, wir finanzieren über so lange Zeit. Aus dem Grund sind auch schon in den ersten Betriebsjahren sogenannte Ausschüttungen möglich, was natürlich dann auch den Investor freut, weil es schon relativ früh Rückflüsse aus dem Betrieb gibt.
Ja, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Man möchte ja vielleicht auch wieder in andere Projekte investieren. Ne? Das heißt, das Geld nur zu binden, ist also auch keine gute Lösung.
Genau, und das ist auch ein Punkt, den ich da gerne machen würde, dass die lange Betriebsdauer nicht abschreckend wirken soll. Wir erwarten ab dem zweiten Betriebsjahr bereits Rückführung des eingesetzten Kapitals. Und von dem her ist es zwar eine lange Laufzeit, die aber jetzt nicht abschrecken soll, dass dann das Kapital so lange gebunden ist, sondern das Kapital wird bereits ab dem zweiten Betriebsjahr zurückgeführt aus sogenannten Entnahmen oder Ausschüttungen aus den Gesellschaften.
Würde ich einfach mal persönlich interessieren, wenn ihr sagt, okay, die Anlage ist abgeschrieben, ihr erneuert die oder die muss auch nochmal abgerissen werden. Ist das eher etwas, was Geld kostet oder sagt man, okay, wir haben da so viel Metallwert und so weiter, das bringt dann auch nochmal Cashflow rein?
Das ist eine sehr spannende Frage, vor allem mit dem Steuerberater oder dem Wirtschaftsprüfer zu diskutieren. Das ist ja ein Blick in die Zukunft. Ja. Was ist in 20 Jahren Metallwert? Was ist der Recyclingwert von der Anlage? Was kostet der Mitarbeiter, der das Fundament entfernen muss? Wir bilden vom ersten Tag im Betrieb eine sogenannte Reserve für den Rückbau. Also wir sparen Geld an, um dann diesen Rückbau durchzuführen, basierend auf Schätzungen. Die wird auch jedes Jahr wieder allein schon für den Jahresabschluss erneuert diese Schätzung, damit kein Risiko besteht, dass am Ende von der Betriebsdauer das Fundament nicht ausgegraben werden kann. Das sind wir auch den Verpächtern schuldig. Wir sehen aktuell, dass die Anlagen einen Wert haben, auch im Recycling oder auch nach Abbau, wenn man die weiterverkauft in Länder, die vielleicht noch nicht so in der Technologie fortgeschritten sind wie bei uns. Aber das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Wir sind auf Nummer sicher, wir bilden die Rückstellung und wenn wir sie auflösen können, dann sind alle glücklich.
Ja, also ein Riesenthema, ich selbst habe, ich kaufe ja auch Unternehmen, in der Regel Steuerkanzleien, da kommt auch mal die Frage meiner Mitgesellschafter, ja, wie lohnt sich denn, wie ist denn der Exit? Dann sage ich schon mal, das kann ich nicht so genau sagen, der Exit ist ja vielleicht in 10, 20, 30 Jahren, kein Mensch weiß, was da Multiple für Steuerkanzleien sind, was da für Geld gibt. Ne? Wichtig ist, dass man das abbezahlt und dann auch danach einen guten Schnitt macht.
Genau, du sagst auch abbezahlen und dann einen guten Schnitt machen. Wenn man vielleicht mal zurückblickt und sagt, wie war es in der Vergangenheit? Ich habe ja vorhin das Repowering angesprochen, dass wir auch alte Parks ankaufen, wo möglicherweise gar nicht technisch an ihrem Lebensende sind, sondern auch wirtschaftlich sich anbieten zu erneuern durch leistungsfähigere Anlagen. Und da ist es jetzt gang und gäbe, dass man eben diese Parks den Eigentümern abkauft und sie auch von diesen ganzen Rückbauverpflichtungen freistellt. Die haben dann, ich gehe mal davon aus, auch Rückstellungen gebildet für Reserven, für den Rückbau. Und in dem Moment, wo wir dann den Park übernehmen mit allen Verpflichtungen zum Rückbau und Recycling, können die diese Reserven auflösen. Und natürlich, wenn du das Exit-Gewinn, wie immer man das bezeichnen möchte, dann entsprechend verbuchen und entnehmen.
Ich sage meinen Partnern immer, dass das vergoldet die Rente. Ne? Also man sollte nie mit so einem Verkaufspreis rechnen, weil wirklich niemand kann so weit in die Zukunft schauen. Aber wenn man ihn bekommt, ist es natürlich toll, dann hat sich sein Investor wirklich gelohnt.
Genau, gleich machen wir es auch. Wir rechnen realistische Betriebszeiten, 25, 30 Jahre. Das ist technisch und wirtschaftlich Stand der aktuellen Erwartungshaltung. Und wenn dann am Ende von der Betriebszeit oder von dem Eigentümerwechsel halt noch etwas übrig ist, aufgrund von geringeren Kosten, dann ist genau das, wie du als Rente es bezeichnet hast, die vergoldete Rente, genauso ist es auch. Und das haben wir jetzt in der Vergangenheit bei fast allen Parks genauso gesehen.
Ja, super spannend. Also ich habe heute schon einen tollen Einblick in das Thema Windanlagen bekommen. Kannst du uns zum Schluss noch ein bisschen mitgeben, was so euer größter Erfolg war oder was auch schon mal schiefgegangen ist?
ja, schief gegangen. Kann ich mal kurz mit den negativen Dingen anfangen. Ist zum Glück fast gar nichts. Also nichts, was mir jetzt gerade so einfällt. Aber es geht natürlich vieles schief in der ganzen Vorbereitung, was dann nicht natürlich trotzdem zu einem positiven Ergebnis führt, wenn man sich richtig reinhängt. Aber Dinge verzögern sich. Finanzierung stellt sich als schwieriger als vorgestellt dar. Kosten entwickeln sich nicht, wie man es sich vorgestellt hat. Aber genau dafür habe ich die Kollegen, die ich vorhin besprochen, erwähnt habe. Die helfen dann mit, aus solchen Unwegsamkeiten und Überraschungen, das dann doch zum Erfolg führt. Und alle unsere Parks in den letzten Jahren haben wir planmäßig und zeitgerecht ans Netz gebracht, und das ist für uns dann immer ein Erfolg gewesen. Und nach unseren Erfolgen, ich glaube, das sind so zwei Dinge. Also einmal natürlich dann die Inbetriebnahme und auch die Kapitalisierung unserer Investments. Das ist jeder einzelne Park, das freut uns. Das sind tolle Anlagen, die wir in Betrieb nehmen können und dann über viele Jahre hoffentlich wirtschaftlich betreiben. Das andere sind aber auch so kleine Erfolge, die uns vielleicht mehr auf der ideellen Seite auch mit einer gewissen Genugtuung erfüllen. Das sind Sachen, wenn wir Bürger mit beteiligen können. Wenn wir sagen, okay, wir machen nicht nur Strom in der Region und für die Region, sondern wir beteiligen auch Bürger, dass sie mit partizipieren an diesen Erlösen. In der Vergangenheit war ja die Energiegewinnung oft ein sehr zentrales Thema, was von wenigen Playern beherrscht worden ist. Und jetzt eben durch diese Gewinnung, nicht durch Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke, sondern durch eben kleinere Einheiten, wie du hast ja vorhin die 10-Kilowatt-Peak-Anlage auf dem Dach angesprochen, oder das einzelne Windrad oder der Windpark mit 3 Windrädern. Solche Dinge, die sind auch für uns Erfolge, wenn wir mit den Bürgern solche Projekte umsetzen können.
Daniel, dann habe ich noch 2 spannende Fragen an dich. Die erste ist, kann man denn auch bei euch investieren? Und die zweite ist, wie sieht das Ganze steuerlich aus?
Ja, also mit uns kann man investieren. Ich habe ja angesprochen, wir planen ein Wachstum von 7 bis 10 Windkraftanlagen pro Jahr in den nächsten Jahren. Und wir sind froh, wenn wir sogenannte Co-Investoren mit Gesellschafter für diese Windparks gewinnen können. Wir haben auch, denke ich, ein ganz attraktives Angebot. Wir haben ja über die Mindestvergütung vom Staat gesprochen. Und da gibt es natürlich auch diese steuerlichen Vorteile, wenn man an solchen Energieprojekten der Erneuerbaren sich beteiligt. Mit so einer Beteiligung an einem Wind- und Solarpark gehen ja auch gewisse steuerliche Vorteile für den Investor einher. Ich denke, als Steuerberater ist dir bestens vertraut. Das Thema der Sonderabschreibung im ersten Jahr der Inbetriebnahme ist es möglich, bis zu 40% der Anschaffungskosten direkt über einen sogenannten Sonder-AFA abzuschreiben. Das ist sehr spannend. Das ist eben auch berechenbar mit Einkünften anderer Einkunftsarten. Und somit kann das dem einen oder anderen dann auch in der gesamten Strategie seiner Steuergestaltung recht hilfreich sein. Es gibt aber auch andere Vorteile neben der Sonderabschreibung, zum Beispiel bei der steuerfreien Übertragung von Vermögen im Schenkungs- oder Erbschaftsfall. Das sind auch Themen, die bestimmt interessant sind. Und wir freuen uns eben, wenn Investoren sich auf der einen Seite begeistern können, in die Windkraft zu investieren, dann aber natürlich auch diese Aspekte mit berücksichtigen und vielleicht die Entscheidung etwas vereinfachen.
Das freut mich sehr. Daniel, vielen Dank, dass du heute Zeit genommen hast und bei mir warst.
Danke dir, hab mich gefreut.
Das war Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft dabei, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Chefgespräche ist eine Produktion der Contax Steuerberatungsgesellschaft. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.